Und jetzt kommt das meines Erachtens Erschreckende. Dieser reine Lobbyverband, so weit, so gut, ne, die Gründer ihren Lobbyverband. Dieser reine Lobbyverband hat die bisher höchste Fördersumme bekommen, die jemals für die Agrogentechnik in Deutschland vergeben wurde. 20 Millionen Euro bekommt Innoplanter mit dem Auftrag, die verschiedenen Akteure der Agrogentechnik besser zusammenzubringen. Also eigentlich ein staatlicher Auftrag zum Aufbau dieser Seilschaften. Und jetzt, noch weiter erschreckend, diese Kohle bekommt Innoplanter im Jahr 1999 von der Bundesregierung. Und wer jetzt mal rumrechnet, wer da gerade in der Regierung war, Rot-Grün. Die sind nicht besser als die anderen, aber ich muss immer wieder auch darauf hinweisen, dass die eine ganz miese Politik gemacht haben. Gerade Renate Künast hat richtig viel Geld und Zeugs reingepowert in die grüne Gentechnik. 6,6 Millionen allein ihr Ministerium. Ihr Ministerium hat selber eine Reihe von Genfeldern angelegt. Das wird auch nie jemand bezweifeln. Das ist völlig offensichtlich. Auch dieses hier ist völlig klar. 20 Millionen bekommt Innoplanter. Und das mit einer Konzeption, die es in sich hat. Die schreiben ein Konzept für die Biotechnologie Sachsen-Anhalt. Also gibt es mehrere Konzeptpapiere. Eines ist von der Agentur, so eine PR-Agentur wieder, die da immer rumwuschtelt. Das machen vor allen Dingen immer PR-Agentur. TTI, die sitzt in Magdeburg, gibt es immer noch. Und die beauftragen einen Experten, ein Konzept für diese Biotechnologie-Region zu schreiben. Und das ist der Experte, sogenannte Experte, der das schreibt, ist Uwe Schrader, FDP-Landtagsabgeordneter. Dieser Experte schreibt das Konzept für die Biotechnologie. Und das kann ich nur empfehlen, sich dieses durchzulesen. Weil das macht einiges klar, das spart auch einige Arbeit. Nämlich zum Beispiel diese ganzen unglaublich nervigen Debatten mit den Gentechnikbefürwortern, die ja wirklich Ideologie aneinanderreihen, immer uns vorwerfen, wir seien unsachlich, während die wirklich kein einziges Argument zustande bringen und immer wieder nur darauf berufen, wir seien unsachlich. Und dann kann man über Details mal denken. Zum Beispiel behaupten die immer, Gentechnik sei gut für den Umweltschutz, weil das spart Spritzmittel. Und dann geht's hin und her, ob das überhaupt so stimmt und dann Quellen und wo habt ihr das her und bla bla bla, so ein Expertendialog wieder. Unter anderem kommen dann diese Zahlen, jetzt gerade aus Indien oder sowas, also das Land, wo man am frühesten mit der Agrogentechnik angefangen hat. Und da kann man auch gut sehen in Indien, was das für eine Wirkung hat. Also die, unter anderem deshalb sind dort wirklich riesige Landstriche komplett verwüstet. Die Agrogentechnik ist da zerstört. Nicht, weil die Gentechnik gefährlich ist. Das ist nicht der Punkt. Sondern weil das wegen dem sozioökonomischen Problem. Die Bauern werden kaputt gemacht. Es gibt sie dann einfach irgendwie dann nicht mehr, weil sie das Saatgut nicht mehr finanzieren können. Die verlassen dann, flüchten in die Städte und das Gebiet versteppt. Das ist das Problem der Gentechnik. Nicht so sehr, das kann auch noch auftreten, das wissen wir nicht, das Risiko für Gesundheit und Umwelt. Nein, sie sind ein Machtmittel. Gentechnik ist eine Waffe. So, und jetzt streitet man sich immer darum, weil in Indien gibt es jetzt Zahlen, dass mehr gespritzt wird als vorher. Und dann kann man sich hakeln und sowas, stimmen diese Zahlen und dies und jenes, alles völlig überflüssig. Wenn die behaupten, Gentechnik soll die Spritzmittel senken und dann, wenn das immer doch nicht vorkommt, sei es eine Panne, dann lügen sie einfach. Dann guckt mal in dieses Konzept hinein, was da drin steht. Warum soll es Agrogentechnik geben? Wegen der Aussicht, in dem stagnierenden Pflanzenschutzmittelmarkt durch Anwendung der Pflanzenbiotechnologie Positionsverbesserungen zu erzielen. Dass mehr gespritzt wird, ist das Ziel der Gentechnik. Das geben die offen zu. Was soll ich mit denen eigentlich noch diskutieren? Was soll ich mich von denen jeden Tag anlügen lassen und denen immer neu beweisen? Sie sagen es doch selbst. Sie wollen die Gentechnik einführen, um den Spritzmittelmarkt anzukurbeln. Das haben sie auch geschafft. Mit so einer Konzeption kriegen sie 20 Millionen Euro von der rot-grünen Bundesregierung mit dem Ziel, diese ganzen großen Player zu vernetzen zu großen Gentechnik-Seilschaften. Das ist Uwe Schrader, Vorsitzender. Über den könnte man noch unendlich viel erzählen, darf ich aber zurzeit nicht. Uwe Schrader und Kerstin Schmidt sind die beiden, die mich momentan angeklagt haben, dass ich über sie nichts mehr erzählen darf. Wir werden sehen, wie dieses Verfahren ausgeht. Das ist deren Form der Förderung der Diskussionskultur. Wir erinnern uns an den Namen von diesem Lobbyverband. Diskussionskultur sicherlich auch das, wenn die sich treffen, das ist auch immer sehr nett, sich das anzugucken, einmal im Jahr laden die ein zu dem großen Treffen der Lobbyisten der Agrogentechnik. Das war dieses Jahr am 7. September 2009. Und da ist immer total wenig Protest, weil wie gesagt, da wo es abgeht, da sind diese ganzen so Greenpeace, B&D und so, die sind alle in den Metropolen und kümmern sich da um ihre Spender. Ansonsten waren hier nur relativ wenig Leute vor Ort, alle, niemand davon war irgendwie groß im Verband oder so organisiert. Wir standen halt davor und haben ein paar Aktionen gemacht, Flugblätter verteilt und haben dann doch erstaunt geguckt, wer da so alles hinkam, 160 Leute, immer so mit so in so kleinen Kolonnen von Wagen, zum Beispiel 4 schwarze Audis mit Düsseldorfer Kennzeichen, das ist dann Monsanto gewesen, dann die Leute aus Stade, Pioneer, Leverkusen, Bayer. Und so kamen die alle nacheinander, Nordheimer Kennzeichen, dann KWS. So fuhren die da alle so nacheinander so drauf. Hier fährt gerade Horst Rehberger aus Saarbrücken auf das Gelände. Also irgendwie waren sie alle da, Geldgeber, Firmen, Behörden. Und diese drei Parteien waren da in der Zusammensetzung sicherlich auch nicht ganz das, was man erwartet hätte. Aber gut, man lernt ja dazu. Am meisten irritiert hat mich dieser Wagen hier eine Zeit lang. Mecklenburg-Vorpommerisches Landeskennzeichen. Aus der Teilnehmerliste konnte ich dann sehen, hier drin sitzt Herr Broschewitz, der ist der Gentechnikabteilungsleiter im Umweltministerium und den kannte ich dann auch schon. Also was die Aufgabe von einem Umweltministerium ist, hatte der mir ziemlich gut demonstriert, als ich das erste Mal da anrief, wegen den Feldern da im Agrobiotechnikum, hat die mir als ersten Satz gesagt, können Sie den nicht mal in Ruhe arbeiten lassen? Das ist die Aufgabe eines Umweltministeriums, wenn ein Bürger anruft. Inoplanta ist halt ein Lobbyverband, das heißt, der tritt sehr, sehr offensiv nach außen. Deshalb, die machen also tatsächlich auch so richtig Demos oder sowas. Die haben im letzten Jahr zum Beispiel 2x Demos gemacht, da bezahlen sie dann immer viele Leute mit 45 bis 75 Euro. Und die halten, laufen dann mit so Schildern durch die Straßen, das ist total lustig. Da steht dann so drauf, Feldzerstörer raus, keine Anarchie, stand auf einem drauf und sowas. War also wirklich ziemlich putzig. Und dann auch hier bei diesem, das ist jetzt immer noch die Eingangssituation, da hängen sie dann so Banner auf und da stand zum Beispiel grüne Gentechnik, Fakten und Offenheit statt Ideologie. Das sagen die ja immer. Ne? Also die sagen immer, wir seien alle total ideologisch unsachlich und sie seien, es müsse mehr Sachlichkeit einziehen, aber wenn man hinguckt, haben die kein einziges Argument. Und das war hier wunderbar zu sehen. Hier haben wir also die Tagung Fakten und Offenheit statt Ideologie. Ich fand dieses Foto einfach schon total genial. Also die Perspektive des Fotografen, Offenheit, betreten, verboten. Also allein das fand ich schon mal erstmal eine lustige Komposition. In der Tat war es auch so, ich hatte mich zu dieser Tagung angemeldet, hatte auch eine Anmeldebestätigung bekommen. Und das war an einem Montag. Und am Freitag kriegte ich einen Brief von Uwe Schrader, Sie sind hiermit wieder ausgeladen. Und wenn sie doch kommen, wird sofort Polizei gegen sie eingesetzt. Also das ist diese Form der Förderung der Diskussionskultur, die den dann auch praktisch beteiligen, praktisch durchführen. Aber auch das, soweit zur Offenheit, Fakten statt Ideologie war auf diesem Treffen auch wunderbar zu beobachten. Die hatten dort einen Festredner eingeladen. Die machen sich immer total wichtig da und sowas. Und da es ihnen ja um sachliche Argumente sowieso nicht geht, war das auch niemand vom Fach, sondern es war einfach ein Ideologe, Wolfgang Clement. Der ehemalige Wirtschaftsminister, den mögen vielleicht einige noch kennen, der Wirtschaftsminister unter Schröder, der ist ja inzwischen aus der SPD ausgetreten. Das ist jetzt ein Auszug aus seiner Rede dort, aus dieser Rede auf dem Faktenstadt-Ideologie-Kongress. Deutschland wird sich nur dann als eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt behaupten können, wenn wir auf den zukunftsträchtigen Feldern von Wissenschaft und Wirtschaft auch künftig eine international führende Rolle einnehmen. Und dann nennt er als Beispiele Biotechnologie, Atomenergie, Stammzellforschung. Das sind Fakten statt Ideologie. Und dann haben sie einen Preis verliehen für den objektivsten Journalisten, den Deutschland hat. Den haben sie vergeben an Thomas Deichmann. Und der schreibt tatsächlich ziemlich viel, wenn er libertarian ist. Also er gibt zum Beispiel die Zeitung Novo heraus. So eigentlich das Frontblatt des Anarchokapitalismus, wie sie sich auch teilweise selber nennen. Also eine ganz krude Glaubensrichtung so. Also die Turbo-Marktwirtschaftler kann man sagen. Also quasi so die Abschaffung jeglicher gesellschaftlicher Kontrolle ist das Beste. Also die haben so ganz seltsame Bücher auch, gibt es also in diesen Bereichen raus, eben das Mephisto-Prinzip zum Beispiel. Wer das Böse will, schafft immer das Beste und solche Thesen so. Alles Fakten statt Ideologie. Na jedenfalls, Thomas Deichmann kriegt hier den Preis für den objektivsten Journalisten in Deutschland. Der hat ein Buch herausgegeben, das heißt, wer hat Angst vor der grünen Gentechnik, das empfehle ich mal. Also das ist wirklich schön, ist es sehr dick. Und da hat er alle seine Texte in seinem Leben, die er mal so geschrieben hat, zusammengefasst. Zur Agrogentechnik, also dickes Buch geworden. Und aus diesem Buch, dieses objektivsten Journalisten, auf einer Tagung Fakten statt Ideologie, mal zwei Zitate, was Herr Deichmann nun so alles von sich gibt. Die Kernenergie ist die sicherste und effektivste Form der Energiegewinnung und die Menschheit hat kein Recht auf einen konstanten Meeresspiegel.
Also so dieser letzte Satz, der ist eigentlich so, ja, also es fällt einem so gar nicht mehr richtig was dazu ein.
Gut, aber der muss natürlich den Preis für den objektivsten Journalisten kriegen, das ist natürlich irgendwie klar.
Ja, ich kann es auch nicht ändern, warum die das immer so machen. Okay, so damit sind die vier, sind vier Beispiele für diese Akteure mal so vorgestellt. Und was ich jetzt noch machen will, ist an zwei Sachen darstellen, was nun, wie das nun aussieht, wenn die so aktiv werden. Also diese verschiedenen Akteure sind jetzt vorgestellt, die machen ja aber auch was. Und ich will da einerseits will ich vorstellen, wie das aussieht, wenn die so einen Biopark aufbauen. Und dann lege ich hier vorne ein kleines virtuelles Feld an. Ich meine schon mehrfach erwähntes 9,6 Quadratmeter Gerstenfeld und ich will mal dokumentieren, was passiert, wenn die ein Feld anlegen. Das kriegt man ja so gar nicht mit. Also, dass sie mit Geld umgehen können, das ist ja jetzt wahrscheinlich schon klar. Können die aber eigentlich auch mit Pflanzen umgehen? Können die eine Technik, von der sie sagen, dass die auf Quadratkilometern kontrollierbar ist, können die wenigstens auf 9,6 Quadratmeter kontrollieren? Also mal, wie dieses Feld verlaufen ist, dargestellt. Aber ich fange an mit diesen Bioparks. Es gibt in Deutschland drei davon und deshalb ist es vielleicht lohnenswert, sie einmal alle drei kurz zu nennen. Der erste entstand, hatte ich schon gesagt, in Gatersleben, direkt neben dieser Saatgutbank. Da waren unterschiedlichste Akteure beteiligt, da ist richtig viel Schott da reingeflossen, eben mit diesem Wirtschaftsminister Rehberger da. Aber da haben sich auch noch andere da beteiligt. Zum Beispiel haben dort dieser erste Biopark in Gatersleben wurde mit 30 Millionen Euro, da gab es allerdings auch Zuschüsse vom Land Sachsen-Anhalt, von der Immobilienspekulationsfirma der katholischen Kirche aufgebaut. Also die Hälfte der Gebäude gehört der Gero AG, das ist der Immobilienspekulant der katholischen Kirche. Und für dieses Spielchen Schöpfungsgeschichte achter Tag musste man natürlich auch einen vernünftigen Einweihungsrahmen machen. Das ist keine von uns kommunikationsguerilla-mäßig nachgestellte Situation. Das ist echt, dass die bei der Einweihung dieses Gentechniklabors das auch noch segnen. So, und über Gatersleben könnte man unendlich viel erzählen. Das ist also eine absurde Story für sich. Eine Sache vielleicht nur, das will ich nicht, als ich will ein anderes gleich, aber eine Sache vielleicht auch noch, wie man wieder sieht, wie diese Bundesbehörde, wie dieses BVL tickt. Nämlich hier wurde ja, hatte ich ja schon erzählt, neben dieser Saatgutbank wurden dann das Gen-Erbsen und das Gen-Weizenfeld angelegt. Und bei diesem Gen-Weizenfeld gab es eine ganze Menge öffentlichen Protest, 30.000 Einwendungen und Demos und sonst was. Und die BVL hatte das ja natürlich genehmigt, wie es das immer so macht. Und ZKBS hatte gesagt, völlig ungefährlich und so, wie sie es immer so machen. So steht dieses in ihren Augen völlig ungefährliche Feld daneben der Saatgutbank. Es gibt öffentlichen Protest. Und irgendwie ist das BVL uncool. Jedenfalls macht es jetzt einen unglaublichen Akt. Es nimmt, schreibt einen Brief an die Saatgutbank und empfiehlt, der wegzuziehen. Also ich finde auch diesen Vorgang vollkommen unglaublich. Die hauen da so ein Genfeld neben die Saatgutbank, sagen, das ist ungefährlich und schreiben dann der Saatgutbank, geht ihr weg. Die ist schon ewig lang da, aber jetzt soll die weg. Also tickt ein Bundesamt für Verbraucherschutz. Eine Behörde zur Durchsetzung der Atomtechnikindustrie, der Interessen. So, das zweite Biopark ist dann in Groß-Lüsewitz entstanden, das habe ich schon vorgestellt, als Hauptort der Forschung. Und der neueste ist in Üblingen entstanden. Die Biotech-Farm in Üblingen. Und werden wahrscheinlich die meisten hier den Ort Üblingen noch nie genannt haben. Das hängt möglicherweise mit dessen Größe zusammen. Da wohnen nämlich sagenhafte 75 Leute. Die wohnen vor allen Dingen hier in diesem Bereich und in diesem Bereich. Mhm. Dennoch hat das der Ort ein bisschen was Protziges und das hat ein bisschen mit der Geschichte zu tun und beziehungsweise mit allen Orten, die in dieser Region liegen. Der liegt nämlich mitten in der Börde. Also dieser Landschaft zwischen Magdeburg und Braunschweig, das ist historisch erstmal, als die Landwirtschaft noch eine bedeutendere Rolle hatte, so einer der reichsten Orte in Deutschland. Da sind die Bodenpunkte am höchsten. Und deshalb sehen die Orte alle so ein bisschen so aus, dass da nicht so viele wohnen, aber relativ prunkvolle Güter, Herrenhäuser und sonst was da rumstehen. Hier steht so eine alte Rundkirche noch, historisch sehr wertvoll, ein riesiges Gutsgebäude. Weitestgehend inzwischen wieder saniert. Hier oben noch so ein paar Ruinenteile, die sind als Ruinen saniert worden, die werden nicht wieder aufgebaut. So liegt das da halt da. Und dieses Ding
Also es liegt, wer mal es irgendwann leer lokalisieren will, die etwas größere Stadt, die dann so 10 Kilometer entfernt ist oder sowas, ist Oschersleben. Aber auch das ist nicht was wirklich Riesiges und wahrscheinlich werden auch die meisten hier im Raum die auch nicht richtig einordnen können auf der Landkarte.
Nordöstlich vom Harz.
Ja, so zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, nördlich vom Harz. Und aber man kann nicht sagen, was da noch Größeres in der Nähe ist. Da ist einfach nichts. So, also dieses wird jetzt saniert. Und zwar als ein UN-Dekarb-Nachhaltigkeitsprojekt. Das hat zunächst einmal, also die Geschichte dieses Ortes, hat so erstmal mit Gentechnik gar nichts zu tun. Das wird also alles wieder schön gemacht. Und in diesen Prozess steigt auch ein Mäzen herein. In dem Ganzen ist noch eine ganz seltsame Wessi-Ossi-Logik drin. Ein Mäzen aus dem Westen, Karl-Heinz Lichtschläger, Chef der Saatgut-Lichtschläger, SGL in Erftstadt bei Köln, engagiert sich in diesem Ort. Der ist auch noch der Bundesvorsitzende der Saatgutvermehrer, jedenfalls gewesen. Vor kurzem ist er gestorben, spielt aber erstmal für die Geschichte dieses Ortes keine Rolle. Der engagiert sich hier und haut hier wirklich richtig viel Geld rein, neben Regionalförderungsmitteln der EU. Das sind die beiden Hauptquellen für die Sanierung von dem Ding. Und der hat wirklich in diesem Ort einen unglaublichen Stellenwert gehabt. Ich war viel auch in diesem Ort mehrfach. Ich kann mich noch erinnern, so einen Tag, da standen hier viele Leute so auf der Straße rum, waren ein bisschen Aktionen und so. Standen hier im Eingang zu dem Ganzen, standen Uwe Schrader und Karl-Heinz Lichtschläger und unterhielten sich miteinander. Und ich ging so im Ort rum, habe mich mit Leuten unterhalten. Und irgendwann mal kam Karl-Heinz Lichtschläger dahin, dem war das wohl ein bisschen zu blöd, dass ich da so alleine mit den Leuten redete. Und dann ging er auf die Leute zu und das war sehr interessant, weil dann ging er so zu und die Leute alle so, ja guten Tag Herr Lichtschläger, wie geht's denn Herr Lichtschläger? Total unterwürfig, das war wirklich so aus der Hand fressen. Sehr, sehr peinlich irgendwie so fand ich das. Und dann unterhielten sich kurz, dann ging Lichtschläger wieder weg. Und ich stand da immer noch und dann sagten die Leute, oh, was ein Arschloch. Also irgendwie war das von der Situation völlig klar. Also dessen Auftritt dort, so als ganz überheblich, so als reicher Wessi, das hatten die alle völlig klar. Aber sie konnten halt nichts machen. Sie haben sich unterwürfig, weil der hat, da arbeitet jeder bei dessen Sachen, die der da aufgebaut hat. Der hat dann hier halt hier so ein bisschen Saatgutverarbeitung aufgebaut, hat so einen Laden aufgebaut, war ja so ein Nachhaltigkeitsprojekt, das war ihm inhaltlich offen, der war egal, da gibt es jetzt so einen kleinen Laden in diesem Ort wieder und so, das hat er alles im Wesentlichen gefördert und die Leute, die da wohnen, arbeiten bei ihm. So, und in diese Situation hinein, wo das also ein Nachhaltigkeitsprojekt ist, lernt Karl-Heinz Lichtschläger jetzt Uwe Schrader und Kerstin Schmidt kennen. Und die denken sich, ei, 450 Hektar, so ein cooles Gut, das ist doch genau das, wovon sie träumen. Eine riesige Festung für die Agrogentechnik zu haben, mitten in der Börde, wo so gut wie keiner wohnt, das ist ja davon, wo sie schon länger träumen. Und dann wird dieses Ding halt übernommen. Inzwischen gibt es hier im Norden eine Art Streichelzoo. Das ist wirklich so, da sind Beete angelegt worden und da findet gar nichts statt, außer so lauter Kaffeefahrten. Man kann da halt hinfahren und kann halt die Pflanzen streicheln. Das hat sonst gar keinen Sinn, aber sie planen hier auf diesen Flächen vor allen Dingen jetzt jede Menge Genversuchsfelder anzulegen.